Roundtable Osteuropa. Ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Mit der Ausweitung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 2022 musste eine sehr große Anzahl von Menschen flüchten. Viele von ihnen taten das innerhalb der Ukraine. Schätzungsweise 4,3 Millionen aber haben inzwischen in anderen europäischen Ländern Schutz gefunden. Über 1 Million oder 1,2 Millionen, so je nach Zählung, sind es inzwischen allein in Deutschland. Um die Situation 2022 zu bewältigen, wurde eine bestehende EU-Richtlinie für den Fall eines, wie es da heißt, Massenzustroms von Vertriebenen in Kraft gesetzt. Diese gewährte vorübergehenden Schutz. Seitdem sind aber über 3 Jahre vergangen und ein Ende des Krieges ist leider nicht in Sicht. Dieser temporäre Schutzstatus wurde seitdem wieder und wieder verlängert, zuletzt bis März 2027. Wie gehen die UkrainerInnen in Deutschland mit dieser Situation um? Welche Zukunftsperspektiven gibt es für sie und wie langfristig denken sie über Leben in Deutschland oder aber ihre Rückkehr nach? Wir sprechen darüber mit Alexandra Biener, die heute bei uns zu Gast ist, und mit Irina Mützeburg, die am Zeus forscht. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr beide Zeit habt heute für uns.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Zum Einstieg würde ich ein bisschen anders als sonst euch kurz bitten, euch selbst vorzustellen und uns auch zu erzählen, was euch mit dem Thema verbindet. Alexandra, würdest du anfangen?
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen die Situation umreißen können und darüber auch nachdenken können. Mein Name ist Alexandra Bienert. Ich stamme ursprünglich aus der Ukraine, aus Tschernivtsi, und bin seit 2005 in Deutschland. Ich habe hier studiert und bin derzeit Vorstandsvorsitzende von der Allianz ukrainischer Organisationen. Da sind 23 Organisationen in 8 Bundesländern mittlerweile. Die meisten davon sind in Berlin. Und ich arbeite bei dem Verein Sinimova e.V. Der volle Name ist Sinimova Ukrainian Empowerment Network. Und was wir vor allem machen, wir machen politische Bildung zur Stärkung der politischen Teilhabe, der zivilgesellschaftlichen Teilhabe von Geflüchteten, die zu uns gekommen sind. Wir machen Stärkung von Frauen und beschäftigen uns generell mit Menschenrechtsansätzen in der Migrationspolitik. Vielleicht soweit.
Danke. Irina?
Ja, hallo, ich bin Irina Mützeburg. Ich bin Postdoktorandin am Zeus, Politikwissenschaftlerin, und seit ungefähr März 2022 beschäftige ich mich in meiner Forschung mit Familien, die während des russischen Angriffskrieges aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind und insbesondere mit den Bildungspraktiken von Kindern und Jugendlichen. Dafür habe ich eine Online-Umfrage im Sommer 2022 unter geflüchteten Eltern durchgeführt und viele Interviews mit Eltern und Jugendlichen aus der Ukraine.
Danke. Ich würde gerne einsteigen mit so einer kurzen Erklärung zu diesem Schutzstatus. Also einfach nochmal, um zu verstehen, in welcher Situation befinden sich die Ukrainerinnen oder die meisten in Deutschland zurzeit. Also was bedeutet eigentlich dieser temporäre Schutz? Und also wie kam es dazu? Und auch unterscheidet sich dieser Status jetzt von anderen Aufenthaltstiteln, die es gibt für Geflüchtete?
Also diese Massenzustromrichtlinie der EU ermöglicht es schnell und unbürokratisch, einer großen Anzahl von Vertriebenen Schutz in der EU zu gewähren. Es ist ein großer Unterschied zu den Arten von Schutz, die durch den Asylstatus oder den subsidiären Schutzstatus gewährt werden, weil dieser vorübergehende Schutz durch die Massenzustromrichtlinie sehr schnell vergeben werden kann, während andere Arten von Schutzstatus über langwierige Einzelfallprüfungen und Verfahren vergeben werden. Das hat zur Konsequenz, dass Personen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, sehr, sehr schnell diesen Schutzstatus bekommen haben, also auch sehr schnell an diese Rechte gekommen sind, also sehr schnell Zugang zum Sozialsystem, zum Arbeitsmarkt hatten, während Personen, die einen Antrag auf Asyl stellen oder einen Antrag auf subsidiären Schutz, zum Teil mehrere Jahre oder viele Jahre in diesem Antragsprozess hängen und in dieser Zeit sehr, sehr eingeschränkte Rechte genießen. Also Personen mit vorübergehendem Schutz hatten meistens eine freie Wohnsitzwahl, im Gegensatz zu Personen, die durch dieses Asylsystem gehen mussten. Und sie müssten nicht in Aufnahmeeinrichtungen oder Flüchtlingsunterkünften wohnen. Also manche taten es, aber sie mussten es nicht. Dann die Massenzustromrichtlinie sieht im Prinzip die Möglichkeit einer Umverteilung in der EU vor. Das wurde aber im Fall der UkrainerInnen nicht getan. Das heißt, die Personen, die aus der Ukraine geflüchtet sind 2022, konnten auch dank der Visumsfreiheit, die die Ukraine ja mit der EU hat, sich ihren EU-Staat aussuchen, in den sie gereist oder geflohen sind und dann, in dem sie sich vorübergehend oder dauerhaft niedergelassen haben. Das steht halt in einem starken Gegensatz zu dem Umgang mit AsylbewerberInnen, die sich ihr EU-Land nicht aussuchen können, sondern wo es ja durch das Dublin-System eine Verpflichtung gibt, in dem ersten EU-Land zu bleiben, in dem sie angekommen sind.
Ja, danke, Irina. Ich wollte noch so ein Helikopter-View versuchen zu machen. Und zwar, warum gibt es überhaupt Asylschutz oder Schutz für Menschen, die bei uns Asyl beantragen, oder warum gibt es auch diese sogenannte, die furchtbar klingt, Massenzustromrichtlinie? Da wir uns auch gerade in Deutschland in diesen Migrationsdebatten befinden, wollte ich nochmal alle daran vielleicht erinnern, wie es zustande kam. Es kam zustande aufgrund des Zweiten Weltkrieges. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die Staaten entschieden, dass sie die Genfer Flüchtlingskonvention verabschieden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn man oft vergisst, auch in unserem Grundgesetz in Deutschland gibt es einen Paragraph, wenn ich mich nicht täusche, 16a, wonach Menschen, die politisch verfolgt sind, bei uns Asyl beantragen können. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und warum ich das auch betone, und wie das auch kommt, und also für mich hat es auch direkt auch mit der Geschichte zum Beispiel der Ukraine zu tun. In der Nähe von der Stadt, wo ich herkomme, aus Tschernivtsi, kommt zum Beispiel Josef Schmidt. Josef Schmidt war ein jüdischer Opernsänger. Er ist 1902 geboren, er sang in Tschernivtsi in Synagoge, damals noch Tschernowitz. Und er kommt dann nach Berlin, um zu studieren, und muss dann irgendwann fliehen, weil er jüdischer Herkunft ist, und nicht weil er jüdischer Herkunft ist, sondern weil er verfolgt wird von den NS-Kräften. Und was dann passiert, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Beispiel auch für heute, dass er irgendwann auf der Flucht entkräftet in der Schweiz ankommt, krank wird, er wird dort als illegaler Flüchtling erfasst, ins Gefängnis gesteckt, und er ist da quasi illegal. Das ist ganz, ganz wichtig. Und er stirbt dann irgendwann entkräftet, 42, er bricht zusammen. Er ist auch in der Schweiz begraben. Und ich glaube, das zeigt nochmal, also dieses einzelne Schicksal zeigt nochmal, warum es überhaupt Genfer Flüchtlingskonvention gibt, warum wir heute auch darüber unbedingt sprechen sollen und die Wurzeln nicht vergessen dürfen. Und jetzt muss ich noch irgendwie die Brücke zur Ukraine schlagen, was mir natürlich etwas schwieriger wird, weil das zwei ganz, ganz verschiedene Kontexte sind, die ich auch nicht vergleiche. Aber ich wollte noch mal daran erinnern, wo das Wurzeln hat. Warum auch Menschen, die von anderen Kriegszuständen zu uns fliehen, aus Afghanistan oder Syrien oder aus Ländern Afrikas, warum sie bei uns auch Asyl beantragen oder wie das zustande kam. Das kam zustande eben als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges, soweit. Und was ich noch sagen wollte, was wichtig ist bei den Menschen jetzt aus der Ukraine, wir sprechen heute über diese Gruppe, bei ihnen ist ganz, ganz wichtig, und wir sind auch sehr dankbar dem deutschen deutschen Gesetzgeber, diese Menschen haben Zugang zum Arbeitsmarkt, Zugang zu Sozialleistungen, und sie dürfen sich in Deutschland legal aufhalten, gleich ohne jetzt jahrelang auf die Prüfung ihres Asylgesuchs vom BAMF zu warten, wie es bei anderen Geflüchteten der Fall ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe in Marzahn-Hellersdorf gearbeitet als Stadtteilkoordination und ich hatte da in der GU einfach einen geflüchteten Arzt aus Syrien, der seit 8 Jahren in der GU gelebt hat. Und es war eine sehr, sehr traurige Geschichte. Also der Fall mit Menschen aus der Ukraine ist ein anderer und das ist erstmal sehr, sehr gut. Und das haben wir ja auch unter anderem dieser furchtbar klingenden Massenzustromrichtlinie zu verdanken.
Ja, danke Alexandra, dass du uns auch nochmal daran erinnerst, auch weil wir ja oft jetzt über den Status sprechen und Legalität und auch viel über Illegalität von Menschen gesprochen wird. Und ich finde es ganz wichtig, nochmal daran zu erinnern, warum es diese Aufenthaltstitel und auch dieses Asylrecht in Deutschland gibt.
In Deutschland ist der vorübergehende Schutzstatus in § 24 des Aufenthaltsgesetzes geregelt. Und dieser sieht vor, dass prinzipiell die Vertriebenen auf die Bundesländer Deutschlands verteilt werden könnten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das ist aber im Fall der ukrainischen Geflüchteten weitgehend nicht passiert, ist aber etwas, was bei Personen, die durch das Asylsystem laufen, ansonsten sehr üblich, dass die quasi zwangsverteilt werden und sich ihren Wohnsitz nicht aussuchen können in Deutschland. Und dann ein anderer Unterschied. Also sowohl der Flüchtlingsstatus als auch der subsidiäre Schutz als auch der vorübergehende Schutz sind zeitlich begrenzte Arten der Aufenthaltserlaubnis. Aber der Flüchtlingsstatus und der subsidiäre Schutz ermöglichen den Zugang zur Niederlassungserlaubnis, also zu einem dauerhaften Aufenthaltstitel in Deutschland nach 3 bzw. 5 Jahren. Während bei dem vorübergehenden Schutz gibt es diese Option nicht. Mhm. Es gibt keinen direkten Weg zu einer Niederlassungserlaubnis. Das heißt, die ukrainischen Geflüchteten müssen erst den Aufenthaltstitel wechseln, zum Beispiel zu einem auf Basis von Arbeit oder Ausbildung. Und das haben bis jetzt erst sehr, sehr wenige ukrainische Geflüchtete getan. Das heißt, das zählt quasi nicht für einen Weg zur Niederlassungserlaubnis.
Okay, das heißt also, wenn wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass es mehrmals verlängert wurde. Was wären denn die Folgen, wenn dieser temporäre Schutz irgendwann ausläuft oder endet? Also was passiert nach 2027? Weil das heißt ja auch, dass sozusagen die Ukrainerin hier nicht automatisch einen dauerhaften Aufenthaltsstatus bekommen würden.
Genau, also im Juni hat der Rat der EU beschlossen, diese Massenzustromrichtlinie nochmal um ein weiteres Jahr zu verlängern, bis März 2027. Ursprünglich war diese Regel auf maximal 3 Jahre begrenzt, also die ersten 2 Jahre plus noch ein Jahr Verlängerung. Aber für die ukrainischen Geflüchteten wurde das erweitert. Und jetzt gibt es Diskussionen auf EU-Ebene bezüglich einer, was sie nennen, koordinierten Exit-Strategie aus dem vorübergehenden Schutz. Da werden verschiedene Optionen diskutiert, also Übergänge zu einem anderen legalen Status, also Aufenthaltstitel wie Arbeits-, Studien- oder Forschungsvisa, eine Rückkehr in die Ukraine und mehr Beratung und Informationen zu diesen Optionen. Das heißt, die Europäische Kommission schlägt vor, dass Personen, die die Sprache ihres Aufnahmelandes gelernt haben und gut integriert sind, Zugang zu einem längerfristigeren Aufenthaltstitel bekommen sollten. Und der Plan ist jetzt, dass die Mitgliedstaaten sogenannte Unity Hubs eröffnen sollen. Das sind Informationszentren für UkrainerInnen, die Beratung für freiwillige Rückkehr und Integration anbieten sollen. Die sollen gemeinsam mit den ukrainischen Behörden betrieben werden und über EU-Fördermittel finanziert werden. Und der erste Unity Hub ist in Berlin geplant. Mhm. Insgesamt ist es so, dass für die ukrainischen Geflüchteten diese Situation natürlich enorme Unsicherheit birgt, weil nicht klar ist, welche Art von Aufenthaltstitel sie nach Ablaufen von diesem vorübergehenden Schutz bekommen könnten. Und dass insbesondere Personen, die noch keine feste Arbeit gefunden haben, nicht wissen, welche Art von Status sie bekommen könnten.
Alexandra, wie ist deine Einschätzung? Sind das realistische Übergangsoptionen oder ist das eine gute Exit-Strategie für die Menschen?
Erstmal freuen wir uns natürlich sehr, dass der Aufenthalt noch um ein Jahr verlängert wurde, was jetzt enorm wichtig wäre, gut Menschen zu informieren, welche schrittweise Planung eines Ausstiegs sozusagen gemacht wird, geplant wird. Weil für ganz, ganz viele Menschen ist es nicht klar, so wie Irina das auch gesagt hat. Was machen wir mit Menschen, die arbeiten, oder was machen wir mit Menschen, die ein Studium haben? Dann ist es, das ist mehr oder weniger klar. Aber auch hier sind die Kriterien sehr schwammig für die ukrainische Community. Die müssen sehr, sehr gut formuliert werden. Die müssen auch sehr gut kommuniziert werden. Was weniger klar ist, was passiert zum Beispiel mit Rentnerinnen, mit Seniorinnen. Wir haben 14% aller Geflüchteten, die Seniorinnen sind. Was machen diese Menschen, die zum Beispiel alles in der Ukraine verloren haben, die kein Haus haben, wohin sie zurück können, die aus Bachmut kommen oder aus Kramatorsk oder noch aus einer anderen Stadt, wo ihr Haus leider zerstört wurde. Also wir haben ja 3/4 aller Geflüchteten kommen eben aus östlichen Gebieten, aus dem Süden und aus Kiew oder Kiew-Gebiet. Und es werden ja auch nicht weniger sein. Also diese Gruppe, über diese Gruppe wird wenig gesprochen, meines Erachtens. Außerdem, was passiert mit Menschen mit chronischen Erkrankungen? Was passiert mit Menschen mit Behinderung? Und 28% aller Geflüchteten sind im Alter bis 18 Jahren. Da birgt sich auch eine große, große Unsicherheit, speziell auch für Jugendliche, die in diesem Alter sind, zwischen Schule und Ausbildung, Schule in der Ukraine abgeschlossen, die wurde hier nicht anerkannt, oder Schule weiterhin in der Ukraine und in Deutschland, aber was mache ich weiter? Soll ich mich hier integrieren, soll ich mich nicht integrieren? Es sind alles sehr schmerzhafte und keine einfachen Prozesse, und da der Krieg bereits seit 2014 geht, für viele von diesen Menschen, die zum Beispiel, also wir haben im Verein Menschen, die aus Bachmut bereits schon nach Kharkiv geflohen sind, und jetzt sind sie aus Kharkiv nach Berlin geflohen. Also aus Bachmut sind sie 2014 von mir aus geflohen und 2022 nach dem erweiterten Angriff sind sie wieder geflohen. Es ist eine große Unsicherheit, und im deutschen Recht gibt es Aufenthalt aufgrund sogenannter humanitärer Gründe, aufgrund einer Krankheit, aber trotzdem ist ganz, ganz vieles unklar. Und was wir auch merken, das war auch sehr deutlich jetzt bei diesem sogenannten Jobtober, dass die ukrainische Community einfach sehr, sehr groß ist und ganz gezielt informiert werden sollte darüber, was passiert. Mhm. Und das ist so ein bisschen, das war sehr kompliziert, und ich glaube, da bedarf es vielleicht so ein bisschen mehr interkultureller Verständigung, weil Menschen aus der Ukraine, obwohl wir auch Euromaidan hatten und obwohl wir ganz, ganz viele Entwicklungen in der Ukraine hatten, vertrauen noch nicht so viel dem Staat. Sie vertrauen viel mehr ihren Bloggern, den sie hören, sie vertrauen viel mehr irgendwelchen Videoaufzeichnungen von Analytikern, ich sage jetzt mal Analytiker in Anführungsstrichen, aber für uns ist wichtig, das einfach wahrzunehmen. Und was dann passieren sollte, man sollte mit diesen, Influencern zusammenarbeiten, weil einfach einen zehnseitigen deutschen Flyer zu verteilen in Kleinschrift, das reicht nicht. Das muss gezielte Strategien der Informationsverteilung und auch der Bekämpfung von Desinformation in diesem Rahmen durchgeführt werden.
Also Kommunikationsstrategie sollte auf jeden Fall auch in der Zusammenarbeit eben mit Organisationen wie eurer wahrscheinlich am besten passieren. Ihr hattet jetzt schon über die Unsicherheit und auch die Unklarheit in Bezug eben auf diese Optionen für die Zukunft gesprochen. Wie geht es den Menschen mit diesen temporären Perspektiven bisher? Also welche Probleme gab es oder gibt es mit diesem Schutzstatus oder Aufenthalt darüber hinaus?
Also erstmal, vielleicht generell sind Menschen weiterhin unsicher, ob sie zurückgehen oder nicht. Und ich glaube, das weiß auch keiner. Ich habe gestern wir hatten ein Treffen mit der Menschenrechtsbeauftragten der Ukraine, und die hatten in ihrer Forschung jetzt 25% genannt von Menschen, die bereit wären, zurückzukehren. 25% nur. Also es ist so ein Status zwischen den Welten. Es ist ein Status von einem Warten und in diesem Leben von einer ja, einem Zwischenraum, einem, also es ist so ein Syndrom eines Lebens, was auf später verschoben wurde, würde ich sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch die Antwort zum Beispiel auf diese ganz häufig gestellte Frage, warum lernen die Ukrainer so langsam Deutsch? Warum kommen sie so langsam voran? Naja, also einerseits hat man den Zugang zum Arbeitsmarkt, zum Aufenthaltsstatus gegeben, was sehr gut war, was richtig war, aber andererseits sind Menschen zu uns gekommen, die traumatisiert sind, sind Menschen zu uns gekommen, die in einem enormen Spannungsverhältnis stehen. Eine Frau, die hier lebt und ihr Mann und ihr Sohn kämpfen an der Front zum Beispiel. Das kann man sich gar nicht ausmalen, was das bedeutet für den psychischen Druck. Und da ist auch der Zugang zu psychologischen, aber auch manchmal schon psychiatrischen Leistungen in Deutschland leider nicht genug einfach für diese Menschen. Und da sollte auch vielleicht der ukrainische Staat nachhelfen. Und aber auch der, vielleicht die Zugangsvoraussetzungen für Psychologen in Deutschland, für ukrainische Psychologen auch anders gemacht werden. Das müsste man noch erwähnen. Was weiterhin zur Sprache kommt, ist die, ist so eine auch gewisse Stigmatisierung oder so eine Narrativverschiebung, wo Menschen aus der Ukraine als Hilfeempfängerinnen verstanden werden, was zwar richtig ist, weil sie sind ja auch Hilfeempfängerinnen, aber was sie sind vor allem Menschen mit ihrer eigenen Biografie und auf sie kommt jetzt gerade diese ganze Narrative zusammen. Einerseits sind sie Hilfeempfängerinnen, andererseits sind sie willkommene Fachkräfte. Und das ist auch noch ein weiteres Narrativ, was bei mir immer wieder die Frage auslöst, also was machen wir da mit dem Wert eines jeden einzelnen Menschen, wenn er jetzt keine willkommene Fachkraft ist, dann was, dann schmeißen wir diesen Menschen raus. Also da muss man auch sehr, sehr stark nochmal gucken, welche Narrative wir in Deutschland auch über Schutzsuchende haben. Worauf ich hinaus will, sie auf jeden Fall auch als Subjekt wahrnehmen. Also es bedarf einer stärkeren Unterstützung von Selbsthilfegruppen, von Migrantenorganisationen, von zum Beispiel, wenn wir über Arbeitsmarktintegration sprechen, von Projekten zur Arbeitsmarktintegration, die von der Community selbst angestoßen werden. Und auch von Projekten, die von Geflüchteten selbst, von Geflüchteten für Geflüchtete gemacht werden. Also man muss nicht damit jetzt die nächsten 8 Jahre warten, dass man sie auch als ein Teil unserer Gesellschaft sieht und nicht nur als Hilfeempfängerinnen versteht.
Vielleicht würde ich noch eine Sache hinzufügen zu dem, was du eben gesagt hast, Alexandra, zu der Tatsache, dass also zu der Unsicherheit und auch diesem Zustand zwischen zwei Welten sich zu befinden. Da gibt es natürlich zum einen den Aspekt, dass Familien getrennt sind und dass es für die Familien deutlich schwerer ist, irgendwo anzukommen an dem neuen Ort, wenn ein Teil der Familie in der Ukraine geblieben ist oder auch die Ukraine nicht verlassen kann. Das sieht man auch daran, dass die Familien, wo die Kernfamilie zusammen ist in Deutschland, das deutlich leichter gefunden haben, ihren Platz zu finden und irgendwie mit der Situation klarzukommen. Also entweder, weil es sowieso Solo-Mütter waren, die schon vor Anfang des Krieges alleine ihre Kinder erzogen haben oder weil die Väter auf irgendeine Art mitkommen konnten oder so. Und der zweite Aspekt, den ich noch hinzufügen würde zu dieser Position zwischen den Welten, wäre die Frage der Bildungssituation, dass viele Kinder und Jugendliche direkt nach der Flucht zwei Bildungssysteme parallel besucht haben, das ukrainische weitgehend online und dann das deutsche Bildungssystem persönlich, also vor Ort, und dass diese Zahl zwar graduell runtergegangen ist, aber trotzdem laut einer Umfrage von Anfang 2024 immer noch die Hälfte aller ukrainischen Kinder und Jugendlichen noch beide Bildungssysteme parallel besucht haben. Also trotzdem fast 2 Jahre nach der Flucht immer noch zwei Bildungssysteme weitgehend parallel verfolgt haben. Und dass dieses Verfolgen von zwei Bildungssystemen und zwei Inhalten dazu führt, dass diese Kinder und Jugendlichen einer enormen Zerreißprobe ausgesetzt sind. Dass es schwer ist, sich darauf zu konzentrieren, in Deutschland sich auf die Schule zu fokussieren und Deutsch zu lernen, wenn man gleichzeitig den Eindruck hat, man verfolgt weiter auch noch ukrainische Bildungsabschlüsse. Und dass diese Kinder und Jugendlichen auch unheimlich viel Zeit online verbringen und dass das auch ein großes Problem für ihre psychische Gesundheit ist. Mhm. Abgesehen davon, dass sie unter Umständen, falls sie dem Unterricht synchron beisitzen, also dann auch noch den Krieg hautnah mitbekommen durch die Sirenen, den Alarm und so weiter, dass auch noch zusätzlich eine psychische Belastung ist.
Du hast ja gerade gesagt, viele der Geflüchteten sind eben auch Familien oder getrennte Familien, also auch Frauen mit Kindern und Jugendlichen. Was bedeutet es dann, also du hast gerade von der Bildungssituation gesprochen zwischen den Welten, aber jetzt auch mit Blick auf die Zukunft, also Zukunftsperspektive. Du hast ja, Alexandra, du hast ja gesagt, dieses verschobene Leben ist irgendwie so eine Metapher dafür. Was heißt das für die jungen Menschen und ihre Zukunftsperspektive?
Ja, Syndrom des aufgeschobenen Lebens. Ich denke, ganz stark spielt eine Rolle, dass man eben nicht weiß, was morgen passiert. Also man ist eben jetzt nicht hinter einem Ozean, weiß nicht, eine Migration, die nach dem Zweiten Weltkrieg kam. Leute sind einfach geflohen und haben in den USA, in Kanada ein neues Leben aufgebaut und sie wussten, so schnell kommen sie nicht zurück. Also es ist vielleicht auch ohne Vergleich einzelner der Kriege oder der Situation, aber Vergleich von Migration. Und hier ist, denke ich, auch deswegen alles viel komplizierter, weil man denkt eigentlich die ganze Zeit, es wird doch irgendwann vorbei sein und wir können vielleicht dann doch zurück. Auch weil ganz viele Eltern hier, und die haben sehr hochqualifizierte Migration, 3/4 sind ja, haben ja Hochschulabschlüsse, können in Deutschland noch nicht qualifizierten Job finden, weil es ganz, ganz viele Barrieren gibt bei der Anerkennung der Diplomas. Dann kommt, das kommt ja alles zusammen. Und was für die Zukunftsperspektiven, was das bedeutet? Das bedeutet, dass wir vielleicht mehr Projekte machen sollten zur stärkeren Fokussierung von Ausbildungsmöglichkeiten eben für diese Gruppe der Geflüchteten aus der Ukraine, der geflüchteten Jugendlichen aus der Ukraine, die jetzt zum Beispiel hier die Schule absolviert haben, die eine Ausbildung anfangen können, aber sie kennen ja hier mit dem System nicht aus. Sie wissen ja auch, wie gesagt, nicht, vielleicht gehen sie ja doch zurück, aber was uns noch ein bisschen fehlt, und wir haben erst jetzt angefangen, so ein bisschen auch mit den öffentlichen Stellen in Berlin, in Deutschland darüber zu reden, dass man vielmehr diese Jugendberufsbildung auf die Geflüchteten auch fokussiert und ihnen die Möglichkeiten aufzeigt. Was ist denn überhaupt möglich? Wo kann man denn eine Ausbildung machen mit ukrainischem Pass? Oder okay, wenn das deutsche Staatsbürgerschaft sein soll, dann ab wann sollte sie schon vorhanden sein? Das könnte man vielleicht im Bereich von Zukunftsperspektiven für Jugendliche machen und das wird auch sehr gewünscht, wie ich so aus der Community höre, dass man weiß einfach nicht, wie ist hier das System aufgebaut für Jugendliche, man hat keine Ahnung von Jugendfreizeiteinrichtungen und wenn man dann doch Jugendfreizeiteinrichtungen aufsucht, dann sagt man, gut, das ist eine schöne Einrichtung, aber sie verstehen dann nicht, wie traumatisiert unsere Jugendlichen sind. Also es muss alles so ein bisschen holistischer gedacht werden, ganz einheitlicher gedacht werden. Das ist das eine. Und vielleicht kann ich noch so eine Brücke auch zu meiner vorigen Wortmeldung schlagen mit Geflüchtete als Subjekte verstehen. Was wir aus unserer Arbeit sehen, wir haben jetzt angefangen, mehrere Projekte zu machen zur Stärkung der politischen Teilhabe, der zivilgesellschaftlichen Teilhabe von Geflüchteten. Und wir sehen, dass es ein enormes Interesse gibt an der Teilhabe in der deutschen Gesellschaft. Wir sehen auch, dass die Landeszentralen für politische Bildung das auch langsam verstanden haben, dass man die Teilhabe nicht erst nach 8 Jahren irgendwann über die Teilhabe sprechen sollte, sondern gleichzeitig mit der Integration. Und wir sehen auch, dass Menschen sich dann wertgeschätzt fühlen, wenn sie wissen, wie sie hier partizipieren können. Und sie können auch partizipieren ohne deutschen Pass. Es gibt ja auch ganz viele Möglichkeiten. Und wofür wir plädieren, auch in der Allianz ukrainischer Organisationen, dass man in diese Integrationskurse vom BAMF einen stabilen Bereich aufnimmt, einen thematischen Bereich, politische und zivilgesellschaftliche Teilhabe in Deutschland. Weil das würde, glaube ich, ganz, ganz stark die Integration und das Ankommen in Deutschland auch erleichtern und verbessern. Und Menschen würden sich eben, wie gesagt, auch als Menschen wahrgenommen fühlen und nicht nur als sogenannte willkommene Fachkräfte. Ja, also Stärkung der politischen Teilhabe, das wäre, glaube ich, ganz, ganz wichtig und wir haben da eine sehr gute Erfahrung damit.
Ich würde vielleicht nochmal zurückkommen zu der Frage nach der Situation von den jungen Leuten. Und ich würde sagen, dass die Situation insgesamt schwieriger ist für die älteren Jugendlichen als für die kleineren Kinder, weil für sie der Spracherwerb schwieriger ist, weil sie näher an den Abschlüssen stehen. Das heißt, sie haben größere Schwierigkeiten, den mittleren Schulabschluss oder das Abitur in Deutschland zu absolvieren, weil sie noch größere Sprachhindernisse haben und weil sie stärker betroffen sind von diesem dreigliedrigen deutschen Schulsystem, wo sie sehr oft von den Gymnasien aussortiert oder wegsortiert werden. Das heißt, größere Schwierigkeiten haben, aus Gymnasium zu kommen, auch wenn sie in der Ukraine auf gute Schulen gegangen sind. Dann ein besonderes Problem für die ukrainischen Jugendlichen ist, dass sie oft im ukrainischen Schulsystem ihren Schulabschluss absolvieren weiter, weil sie auch tendenziell länger noch das ukrainische Schulsystem parallel besuchen als die jüngeren Kinder. Das heißt, sie absolvieren oft diesen Schulabschluss nach 11 Schuljahren, der ihnen die Möglichkeit gibt, eine ukrainische Universität zu besuchen, aber keine deutsche. Das heißt, in Deutschland wird dieser ukrainische Schulabschluss nach 11 Jahren nicht als Äquivalent vom Abitur anerkannt, sondern als Äquivalent der mittleren Reife. Und das ist sehr frustrierend für die ukrainischen Familien, weil sie feststellen, oft mit ziemlich viel Überraschung, dass sie eben nicht direkt an eine deutsche Uni gehen können nach Ende ihrer ukrainischen Schulzeit. Das heißt, sie haben verschiedene Möglichkeiten in Deutschland, um dann doch irgendwann an eine deutsche Uni zu kommen. Also entweder die Schule weiter besuchen, dann versuchen, das deutsche Abitur zu machen, aber das ist natürlich schwierig wegen der Sprachbarrieren, oder deutschen Sprachunterricht bis zum Niveau B1 oder B2 und dann ein Studienkolleg für 1 bis 2 Jahre und dann hoffentlich ein deutsches Niveau von C1 zu erreichen, um dann an eine deutsche Uni zu kommen. Also es gibt verschiedene Wege, aber die kosten alle viel Zeit und viel Arbeit. Und das ist dann eine große Enttäuschung für diese jungen Ukrainerinnen, weil es in der Ukraine soziale Normen gibt, die ziemlich anders sind als in Deutschland in Bezug auf Bildung und Zeit, wo es quasi die Erwartung gibt, möglichst schnell durch das Bildungssystem zu kommen, möglichst schnell die Abschlüsse zu machen und schnell an die Uni zu kommen. Und dieser Zeitverlust, der wird als ja sehr frustrierend und auch als Angriff auf die Würde wahrgenommen, wo ihnen quasi gespiegelt wird, sie haben nicht das Niveau und sie wollen eigentlich schon an die Uni, aber sie müssen noch zur Schule gehen.
Danke, das ist auch, glaube ich, so ein Aspekt, der vielen gar nicht so klar ist. Ihr hattet jetzt schon mehrmals es kam jetzt mehrmals im Gespräch schon auf die Frage nach der Rückkehrperspektive und der Rückkehrabsicht. Also was wissen wir zurzeit über Rückkehr- oder Bleibepläne? Weil angesichts der anhaltenden Angriffe und der Unsicherheit in der Ukraine stellt sich ja die Frage, unter welchen Umständen, ob überhaupt Umstände für eine Rückkehr gegeben sind.
Also die Daten, die ich gefunden habe, sind von Januar 2024. Das ist natürlich schon relativ alt. Und nach dieser Umfrage wollte mehr als die Hälfte der Geflüchteten dauerhaft in Deutschland bleiben. Aber du hast eben, Alexandra, noch eine andere Umfrage zitiert, nach der das also noch weniger. Das ist ja durchaus überzeugend, dass dieser Prozentsatz insgesamt sinkt, weil die Personen, die zurückkehren wollten, es auch getan haben und die anderen eher beschließen, in Deutschland zu bleiben. Ich würde sagen, Faktoren, die man kennt, die eine Rolle spielen, sind die geografische Herkunft. Also ist der Heimatort von Russland besetzt, zerstört oder unter Beschuss? Das macht es natürlich wahrscheinlicher, dass man eher nicht zurückkehren möchte. Dann die Frage, wo ist die Kernfamilie? Das hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Und dann die Frage der Sprachkenntnisse, der Arbeitssituation in Deutschland und wie es den Kindern in der Schule geht in Deutschland.
Ja, ich würde sagen, also die Daten des Menschenrechtsbeauftragten, was gestern bei einem Treffen zitiert wurden, da wurde gesagt, mehr als 70% überlegen, nach dem Ende des Krieges zurückzugehen. Was ich denke zu diesen ganzen Umfragen und Daten, wir können mit Sicherheit eigentlich nichts sagen. Und was ich auch zu dieser, also es, genau, ich erinnere mich, Irina, an diese Umfrage, wo mehr als die Hälfte gesagt hat, ja, ich möchte bleiben. Aber ich denke, die Situation verändert sich gerade, wo ganz viele Ingenieurinnen, Ärztinnen und andere Fachkräfte sehen, dass sie nicht in ihrem Beruf arbeiten können. Und ganz, ganz viele in unserem Umfeld sagen, wenn ich hier nichts finde, dann entweder ziehe ich weiter oder ich gehe zurück in die Ukraine. Das muss man auch dann als Faktor sehen. Zu uns kamen Menschen, die, weiß nicht, 40, 45 Jahren alt sind, so in dem, das sind ja so der größte Teil von Menschen, die waren schon mittendrin in ihrem Leben. Und sie, also ein Arzt wird hier nicht bleiben, um Supermarktregale einsortieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Also natürlich wünsche ich, dass auch der Ukraine, dass Menschen zurückgehen, aber es ist dann wiederum auf die Situation von jedem einzelnen Menschen zurückzuführen. Hat man hier Arbeit gefunden? Hat man hier qualifizierte Arbeit gefunden? Und ja, wie zerstört ist dann das eigene Haus, gar nicht da überhaupt zurück? Und wie die Situation generell ist.
Ihr habt jetzt schon mehrmals auch von dem zwischen den Welten und natürlich von dieser Frage nach der Rückkehr, das ist immer mal wieder kurz vorgekommen. Und auch in dem, was du gesagt hast, Alexandra, dass es natürlich diesen Wunsch gibt nach Fachkräften und in dem Sinne natürlich durchaus gewünscht ist, dass Ukrainer dauerhaft in Deutschland bleiben. Andererseits aber die ukrainische Regierung sich natürlich bemüht, auch die Menschen zur Rückkehr zu motivieren oder zumindest auch in der Zukunft, also sie wieder in die Ukraine holen zu können. Ist das auch so ein Spannungsverhältnis, was wahrgenommen wird? Oder wie wird diese Frage erlebt?
Also auf jeden Fall erleben die Schülerinnen und Schüler diese Zerrissenheit und auch den Versuch des ukrainischen Staates, sie zurückzuholen, dadurch, dass ihnen schon ständig Angebote gemacht werden, wie sie das ukrainische Bildungssystem weiter aufrechterhalten können, auch wenn sie im Ausland sind. Da gab es auch Reformen, die das jetzt seit 2024 ein bisschen einfacher machen, nur bestimmte Schulfächer zu besuchen zum Beispiel und dann trotzdem weiter die Anerkennung ihrer ukrainischen Schuljahre zu bekommen. Das heißt, es gibt eindeutig diese Versuche vom ukrainischen Staat, diese jungen Leute in dem ukrainischen Bildungssystem zu halten, auch wenn sie im Ausland sind, in der Hoffnung, dass sie dadurch wieder zurückkommen.
Ich werde jetzt aus der Praxis sprechen. Wir machen jetzt seit 23 schon das dritte Jahr in Folge eine größere Seminarreihe, eine tiefere Seminarreihe zur politischen Teilhabe in Deutschland. Und als Ergebnis dieser Seminarreihe sind mehrere neue Vereine herausgekommen. Vereine, die von Geflüchteten selber aus der Ukraine hier gegründet wurden. Zum Beispiel der erste ukrainische Querverein in Deutschland überhaupt und soweit ich weiß auch in Westeuropa. Vereine von Müttern, die mit Jugendlichen hier sind, Vereine von Eltern, Vereine von anderen Zielgruppen. Zum Beispiel ist auch in der Allianz ein Verein, der von HIV-positiven Geflüchteten gegründet wurde. Und immer wieder diskutieren wir diese Frage. Verein gründen, das wollen wir, aber was passiert, wenn wir zurückgehen? Und wir sind alle diese drei Jahre, also seit 23, wo wir dieses größere Projekt machen, bis heute, zur Antwort gelangt. Es ist natürlich wichtig, darüber nachzudenken, ob ich zurückgehe oder nicht, also ob ein Mensch zurückgeht oder nicht. Aber auch wenn Menschen zurückgehen, werden ihre Errungenschaften, weil sie ja hatten, ihre Kontakte, ihre Initiativen werden eine weitere Brücke sein zwischen Deutschland und der Ukraine. Das ist meine Antwort darauf. Und das, also meine Antwort jetzt in diesem Interview, die sich aus den ganz, ganz vielen Diskussionen mit Geflüchteten gebildet hat. Wir sagen den Menschen immer, wir sind ja auch als Verband, wir machen auch Menschenrechtsarbeit und wir sagen immer, es ist wichtig, jeden einzelnen Menschen als Subjekt wahrzunehmen. Und mir ist es wichtig, dass dieser einzelne Mensch ein gutes Leben hat, egal aus welcher sozialen Schicht dieser Mensch kommt oder egal aus welcher Ecke dieser Mensch kommt und so weiter und so fort. Und deswegen ist es die Entscheidung jeden einzelnen Menschen, ob der Mensch zurückgeht in die Ukraine oder hier bleibt. Und was ich unterstützen möchte mit unserer Arbeit oder was ich erreichen möchte, dass wir vielleicht für diese Menschen dass wir ihnen helfen, ein gutes Leben zu führen. Und wenn sie entscheiden, dann zurückzugehen in die Ukraine, dann nehmen sie diese ganzen Kontakte mit. Dann gibt es dann einen Verein, der Brücken schlägt zwischen der Ukraine und Deutschland. Und wenn sie dann entscheiden, hier zu bleiben, dann bauen sie trotzdem weiterhin Brücken. also da, unsere Meinung ist da ein bisschen andere als jetzt, also ich bin nicht der ukrainische Staat und auch nicht der deutsche Staat, ich kann jetzt nicht den Menschen sagen, ja, ihr müsst alle zurückgehen, wobei mir natürlich es schmerzt, dass so viele rausgegangen sind, aber ich bin ja auch rausgegangen vor 20 Jahren und keiner kann mir sagen, ja, ich sage dir jetzt, was du zu tun hast. Alles, was wir machen können, wir können versuchen, die Gesellschaft in Deutschland so barrierearm zu machen wie möglich, dass jeder Einzelne hier ein gutes Leben führen kann, egal woher dieser Mensch kommt.
Dann bedanke ich mich, also mit dem Blick in die Zukunft und auf die Brücken, bedanke ich mich bei euch beiden für eure Einblicke und dass ihr hier wart.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön für die Einladung.
Genau. Mein Name ist Stefanie Orfall und ich war heute der Host und ich freue mich auf eine weitere Folge, Sie wieder zu hören beim Roundtable Osteuropa.